lohnt es sich, an Jesus festzuhalten und ihm zu vertrauen. Das ist ein bisschen der provokative Predigtitel von heute am Morgen. Ich möchte euch heute einfach lustig machen, vielleicht auch in der Ferienzeit mal, zum Beispiel den Hebräerbrief durchzulesen oder sonst irgendeinen Brief in der Bibel. Während der ganzen Predigt werden wir immer noch ein bisschen auf das stoßen, weil ich habe mich mit dem Hebräerbrief auseinandergesetzt. Und der Hebräerbrief, der hat mich angesprochen. Und ich habe in meiner Lehre, als ich halb nach Bern mit dem Zug gefahren bin, habe ich immer so Kapitel für Kapitel in der Bibel gelesen. Und wir als Vorstand, Staff und Ältesten haben so eine Reveal-Studie angeguckt. Da hat man so ein bisschen analysiert, was hilft den Leuten am meisten, dass sie im Glauben wachsen. Und ich habe erst, als wir diese Studie zusammen angeguckt haben, ist rausgekommen, dass man durch die Bibel lesen und darüber nachdenken, dass das eigentlich der grösste, dort hätte ich gesagt, Katalysator ist, dass man im Glauben wächst und eine Stufe, wie weiterkommt. Sie haben so verschiedene Stufen beschrieben, das denkt mir jetzt nicht, die euch auch zu erzählen, aber so die Katalysatoren, die helfen, dass man im Glauben wächst, die werden wir dann zusammen später auch noch ein bisschen angucken. Und ich habe dann erst im Nachhinein gemerkt, dass ich, als ich die Kapitel, einfach so Kapitel für Kapitel, habe ich eigentlich praktisch jeden Tag, wenn ich die Lehre gefahren bin, habe ich wie ein Kapitel der Bibel gelesen und habe ich erst im Nachhinein gemerkt, wie das mein Glaubensleben richtig beführt hat. Und zuerst habe ich so gedacht, ja, ist die Bibel lesen wirklich der grösste Katalysator und so. Und dann, wenn ich ehrlich in mein Leben habe geguckt, habe ich muss sagen, in dieser Zeit bin ich wahrscheinlich am meisten im Glauben gewachsen, weil das Wort Gottes ist lebendig geworden. Ich habe gedacht, das passt alles zusammen. Weil der Heilige Geist hat mir das irgendwie erklärt. Keine Ahnung. Ich habe so einen Schub bekommen im Glauben. Und das möchte ich euch auch allen gönnen, dass das passiert. Oder vielleicht ist es in eurem Leben ja auch schon passiert. Könnt ihr euch auch an so eine Zeit erinnern. Und ich habe in einer ruhigen Phase in meinem Leben, nämlich im Spital, habe ich den Hebräerbrief gelesen. Ich war im Spital im Herbst. Und ich habe schon lange nicht mehr so eine ruhige Phase in meinem Leben. Ich habe ja nichts müssen. Ich war einfach dort, mir ist eigentlich gut gegangen, weil sie mir super Antibiotika reingelassen. Und dann habe ich im Hebräerbrief gelesen und dieser Brief hat mich so berührt. Ich dachte, da muss ich darüber predigen. Und ich kann euch nicht über alles vom Hebräerbrief erzählen. Ich hatte zuerst die Illusion, ich bin durch alle Kapitel durch nochmal die Illusion, euch vor allem zu erzählen. Vergesst es. Das ist nichts geworden und wird heute auch nichts. Vielleicht mache ich ja weitere Predigen über den Hebräerbrief, aber ein paar Gedanken möchte ich mit euch teilen. Und vielleicht ist noch so ein eine Frage, wo ist so eine ruhige Oase in eurem Leben, wie ich im Spital hatte. Irgendwie blöd muss man sich das Spital nehmen, dass man endlich mal in eine ruhige Phase reinkommt. Ich habe schon lange nicht mehr so eine ruhige Phase in meinem Leben gehabt, und gemerkt, dort hat das Wort Gottes können reden. Und ich bin krank im Spital gelegen. Aber trotz Krankheit kann eine innere Ruhe ruhig machen. Oder ein Hebräerbrief, der ist geschrieben worden für den Empfänger von diesem Brief zu ermahnen. Er ist auch eng verknüpft mit Ermutigen und Ermuntern. Und was Ermahnen auch noch bedeutet ist, es klingt ja so ein bisschen negativ, aber es ist zum richtigen Weg anspornen oder auch trösten bedeutet das. Oder der Hebräerbrief ist auch geschrieben worden, für uns zu zeigen, dass Jesus das vollkommene Opfer ist. Und dass er vollkommen für unsere Sünden und Schuld gestorben ist, dass er die vollkommene Erlösung ist und dass die Hebräer eben nicht irgendwie auf irgendwelche Gesetze und Opfer müssen vertrauen oder auf ihre Leistung. Und ihre Erkenntnis hat durch den Hebräerbrief sollen zunehmen, ihre Erkenntnis über Jesus. Und das hat dann auch praktische Auswirkungen sollen haben. Wenn wir mehr Erkenntnis von dem Jesus, hat es praktische Auswirkungen in unserem Glaubensleben. Und das hat dazu sollen beitragen, dass sie eben im Glauben weiter wachsen, jetzt nicht bei diesen Gesetzen bleiben stehen, sondern weitergehen zu dem Jesus. Und heute wird es um Jesus gehen, weil der ist so wunderbar. Und ja, wenn wir wirklich die Leidenschaft für ihn entwickeln. Und der Hebräerbriefschreiber hat nicht wollen, dass Unglauben oder Lauheit Platz bekommt. Und das soll heute auch ein bisschen im Zentrum stehen. Leidenschaft und Interesse für Jesus ist das Gegenteil von Lauheit und Unglauben. Und Vertrauen kommt natürlich auch rein. Und ich werde euch so ein paar Goldnuggets, so ein paar Goldstückchen mitgeben, die ich aus diesem Hebräerbrief mitnehmen durfte. Niemals alle, die könnt ihr dann selber noch nachlesen, aber einfach ein paar. Und mir sind wichtig geworden, und mein Herz berührt haben. Und wenn du willst und eine Bibel dabei hast, dann darfst du die jetzt vornehmen oder dein Smartphone und dort die Bibel aufschlagen. Ich werde zwischendurch die Bibelstellen erwähnen, wahrscheinlich nicht ganz alle, weil sonst bin ich nur eine Bibelstelle erwähnen und das ist nicht das Ziel der Predigt. Aber zwischendurch werde ich etwas erwähnen, wenn ihr es nachlesen könnt, ihr könnt einfach da hocken und einfach so für euch wirken, weil ich mich ja schon damit auseinandergesetzt habe und ihr könnt ja dann vielleicht später. Und ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist mit deinem Geist und danke, hast du mir ein paar mega coole Sachen aufs Herz gegeben, die ich jetzt einfach hier den Menschen darf weitergeben zu der Ermutigung, zum Anspornen und danke, dass du redest durch dein Wort. Danke, dass du da bist und für ein paar heute Morgen wirklich etwas parat hast, das ihrem Glaubensleben Schub gibt. Amen. Am Anfang vom Hebräerbrief in Kapitel 1 ist mir bewusst worden, dass der Gott so gross ist. Er wird so über alles erhaben. Er ist grösser als der Mose, er ist grösser als der Engel, er ist grösser. Er ist so gross. Und dann ist mir aber aufgefallen, jetzt probiert der Hebräerbriefschreiber, probiert zu beschreiben, aber der ist so nachgekommen. Er sucht uns und ist interessiert für jedes einzelne von uns. Und das hat mich schon mal am Anfang mega berührt. Und es kommt mir so über, als wäre der Schreiber vom Hebräerbrief mit allem, was er da beschreibt, irgendwie zu probieren zu erklären, hey, Jesus ist das Beste. Das, was Jesus hat gemacht, das ist absolut genial und unschlagbar. So das spüre ich wie am Anfang in diesem Hebräerbrief. Er probiert irgendwie von hier zu erklären, von da zu erklären, dass der Jesus so genial ist. Und ich hoffe in dieser Predigt, dass auch euch der Jesus so richtig gross wird, wie er mir ist gross geworden im Hebräerbrief. Und ich glaube, es ist etwas vom Wichtigsten im Glaubensleben, dass wir führig sind für den Jesus, dass wir eine Leidenschaft haben für ihn. Und ich kann nur er in uns bewirken. Und ich hoffe, dass das heute Morgen passiert, dass wir so eine Leidenschaft für den Jesus bekommen. Und jetzt möchte ich heute abschweifen in Hiob. Zur Grösse Gottes ist mir sind mir ein paar Bibelverse in Sinn gekommen, die etwas von dieser Grösse Gottes beschreiben. Und ihr könnt euch die Frage gerade selber stellen, das hat Gott am Hiob gesehen. In Hiob 38, 4 bis 11. Wo warst du denn, als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sage es mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß sie werden sollte? Wer hat das mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles. Oder etwa nicht? Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler? Wer hat den Grundstein ihres Baus gelegt? Ja, damals sangen alle Morgensterne, die Gottes Söhne jubelten vor Freude. Wer hat das Meer mit Toren abgesperrt, als es hervorbrach aus dem Schoß der Erde? Ich war's, ich hüllte es in dichte Wolken. Als Windel gab ich ihm den dunklen Nebel. Ich gab ihm seine vorbestimmte Grenze, schloss es mit Tor und Riegel sicher ein. Ich sagte ihm, bis hierher und nicht weiter. Und ich kann es nicht anders sagen, der Hiob ist ja bevor es geschrieben wurde, ist ja der durch die Hölle gegangen. Das kann man wirklich nicht anders beschreiben. Und dann hat sich der Gott noch dafür zu sagen, hey, wer bist du eigentlich? Ich habe es im Griff. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, das klingt jetzt vielleicht irgendwo hart, aber wer bist du eigentlich? Ich habe es im Griff. Auch wenn es uns schwerfällt, zu vertrauen. In meinen schlimmsten Zeiten. Hat doch Gott nicht können vertrauen. Aber er kennt mein Herz tiefst innen. Und da ist Vertrauen. Da ist eine Gewissheit, die tiefer geht als alles andere. Gott hat durch Jesus die ganze Welt erschaffen. Und durch die Kraft von seinem Wort dreht er das ganze Universum. Da könnt ihr eigentlich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken. Krass. Und trotz seiner Größe und Macht sucht er eben uns Menschen und ist an jedem Einzelnen von uns interessiert. Er ist Mensch geworden, er hat wirklich alles gegeben. Ich kann es fast nicht erklären, weil er so alles hat gegeben. Er ist als Gott, hat er ja müssen Mensch werden, es wird im Hebräerbrief geschrieben, er muss Mensch werden, für als Mensch vollkommen zu sein und für unsere Sünden zu sterben und zu auferstehen. Mensch hat er müssen sein und es hat Gott müssen sein, und das ist der einzige Mensch, der das geschafft hat. Wunderbar, das ist unser Gott. Und er will Gemeinschaft mit uns haben. Es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Gott ruft alle Menschen, mit ihm in Kontakt zu treten und die Erlösung anzunehmen, die er uns anbietet. Und was Jesus auf dieser Welt gemacht hat, wo die Herrlichkeit eben noch nicht in vollem Umfang sichtbar ist worden, sondern wo die Sünde noch herrscht, ist für mich phänomenal. Er ist als Mensch, hat er hier gelebt, wie du und ich, Und er ist ohne Sünde geblieben. Er hat immer aus Liebe gelebt und hat nie einen Fehler gemacht. Absolut begeistert. Und wir dürfen das einfach annehmen. Und wenn er, der Teufel ist ja der Ankläger. Und das Bild ist mir noch in den Sinn gekommen. Und jetzt, wenn der Teufel zu Gott kommt, ja, da hat der Ueli, der hat da das Seich gemacht und so, müsste Gott eigentlich sagen, ja, ich müsste ihn verurteilen. Er hat gegen mich gelebt, in der Sündin. Dann kommt Jesus vorher und sagt, stopp, stopp, ich habe alles gezahlt. Komm, Ueli, kannst reinkommen. Teufel, so geht das mit der Erlösung. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Die hat der Dani Zink mal in einer Predigt erzählt, unserem mitarbeitenden Pastor. Und die hat mich berührt und ist mir um in den Sinn gekommen. Das beschreibt so gut die Grösse Gottes und dass er gleich für jedes einzelne Haar interessiert ist. Der Dani ist mit seinem Sohn, mit dem Ruben, aussen gekocht. Ich glaube, die Ferien hatten sie. Und das finde ich cool, wie der Dani mit seinen Kindern unterwegs ist. Dann haben sie so den Sternenhimmel angeguckt und haben einfach gestaunt. Wow! Und über Gott geschwärmt. Und so. Dann hat der Ruben auf das Mal gesagt, Papi, eigentlich möchte ich gerne einen Sternschnuppen sehen. So, ja. Und dann hat der Dani gesagt, komm, tu doch einfach beten zu Gott und bitte ihn, dass er die Sternschnuppen schickt. Und er hat wahrscheinlich wie ein Kind gebetet, so, von ganzem Herzen, hat er zu Gott wie gebeten, dass er jetzt die Sternschnuppen zeigt. Und er, kurze Zeit später, Sternschnuppen, Dani hat gesehen, das ist eine von den drei grössten, er guckt viele Himmel und sieht Sternschnuppen, eine von den drei grössten, die er gesehen hat, Sternschnuppen, durch den ganzen Himmel durchgegangen. Und beide mit offenem Mund angestanden und gestaunt. Und das, die Geschichte zeigt mir etwas von dem grossen Gott, wenn man den Sternenhimmel sieht, und gleichzeitig, dass er für jedes einzelne von uns interessiert ist. Und was mich auch berührt hat, ist, Gott kennt jedes einzelne Haar von uns. Wow, mega krass. Und ihm ist jedes Menschenleben wichtig. Das ist unser Gott. Oder in Hebräer 2, 11 und 17, dort steht, dass Jesus uns seine Geschwister nennt, weil wir Gott als gleichen Vater haben. Und bei dieser Bibelstelle kommt es mir so vor, als würde der Hebräerbriefschreiber einfach mit diesen Sätzen wie sagen, ich denke, dort irgendwie alle Stellen, wo Jesus mal als irgendetwas von Geschwistern hat gesehen, probiert irgendwie dort so zusammenzunehmen, uns probiert zu sagen, der Jesus will euch so nachkommen, er ist interessiert für euch, er will euch in seine Familie aufnehmen, als Söhne und Töchter, einfach so. Aber wir müssen das auch zulassen. Und am Schluss von Hebräer 2,9 steht, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Und ich lese noch weiter in Vers 10. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Also das ist Gottes Herzschlag. Er will viele oder eigentlich will er alle zu Söhnen und Töchtern machen. Das ist Gottes Herzschlag und seine Leidenschaft. Und das soll auch unsere Leidenschaft sein, dass wir die Leute dort herführen. Und jetzt vielleicht noch kurz, jetzt haben wir einmal gehört, er will alle zur Rettung führen und einmal viele zu Söhnen und Töchtern machen. Dann hat er gedacht, einmal will er alle und dann um wie viel, was will er jetzt wirklich? Und ich habe das Gefühl, ich bin noch so begabt, so ein bisschen nicht alles schwarz-weiß gesehen, sondern so ein bisschen einen Mittelweg zu beschreiben. Oder ist halt die Frage, will er jetzt alle retten, die grosse Frage, hat er vorherbestimmt und so. Ich möchte dich kurz eine Einmittung geben, einfach nur mal kurz, vielleicht hilft euch das. Auf der einen Seite glaube ich, dass der Geist weht, wie er will. Steht in Johannes 3,8 und wir können ihn nicht kontrollieren. Das heisst, irgendwo im Nahen Osten, habt ihr sicher auch schon gehört, Sascha Ernst erzählt aber so Sachen, erscheint Jesus jemand einfach im Traum, tak, so. Und dann denkst du, ja, den musst du ja annehmen. Und dann hier, wenn ich alle irgendwie aussen im Dorf bin, Leute einladen, mit Leuten über Jesus reden, irgendwie ist so ein bisschen Interesse, da bringt dir der Funke springt nicht. Dann denke ich, Jesus, wirkst du denn dort eigentlich nicht? So, kommt mir schon in die Frage, wirkst du beim einen mehr als beim anderen? So, stelle ich mir manchmal schon, habe ich schon meine Fragen. Vielleicht ist es euch auch schon so, Gang. Und das, der Geist weht, wie er will, wir können es nicht kontrollieren. Und seine Gedanken sind ja höher als unsere Gedanken, seine Wege sind höher als unsere Wege. Und trotzdem, dass der Geist weht, wie er will, und wir ihn nicht kontrollieren können, glaube ich von ganzem Herzen, Gottes Herzschlag ist, dass er alle Menschen retten will. Weil er ist nur gut. Und gut ist er auch das Beste für die Menschen. Will. Und dort, wo Licht ist, ist kein Dunkelheit, steht im Jakobusbrief. Und kann Dunkelheit ins Licht reinkommen, jetzt am hellen Tag? Einfach kann so dunkel, wenn nicht gerade Jesus stirbt, aufersteht, was ist passiert, kann irgendwie einfach Dunkelheit ins Licht reinkommen, so am hellen Tag? Mir denkt nicht. Kann Licht in die Dunkelheit reinkommen? Ja. Und Gott ist nur Licht. Gut, und das sind noch ein paar Bibelstellen, die ich finde, die bestätigen, dass Gott wirklich alle retten will. Aber nicht alle gehen auf das Angebot ein. Darum sind es nur viele und nicht alle. Denke ich mal. Und die Bibelstellen, wenn ihr sie nachlesen wollt, sind Hebräer 2,9, 1. Johannes 2,2, 1. Timotheus 2,4. Wir gehen einen Punkt weiter. Gott ruft uns Menschen in seine Gemeinschaft. Antworte und vertraue ihm. Aber wir Menschen müssen eben auf den Ruf reagieren und uns darauf einlassen, darauf eingehen, auf das Gemeinschaftsangebot und ihm das Zepter von unserem Leben übergeben. Darum steht eben vielleicht in Vers 10, viele. Und auch wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, ihn angenommen haben, zu Söhnen und Töchtern geworden sind, ist es irgendwo im Christenleben eine Zusammenarbeit zwischen ihm und uns. Und wir können ihm mit unserem Leben oder mit unserer Lebensgestaltung mehr Raum geben oder eben auch weniger Raum geben. Und trotzdem, schlussendlich wirkt eben Gott, wie man ihn nicht kontrollieren kann, in seiner Souveränität. Und er wirkt am richtigen Zeit zur richtigen Ort. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auch wenn wir es manchmal nicht merken. Gott hat, finde ich, im Nachhinein, in meinen Zeiten, wo es mir, ich kann es nicht anders sagen, scheiße ist gegangen, wenn ich zurückgucke, hat er dann am meisten gewirkt. Ich habe es nicht gespürt und nicht gesehen. Es gibt ja da den Waymaker, die Bridge, even when I don't see it, you working, even when I don't see, even when I don't feel it, you working. Wenn ich es nicht spüre, wenn ich es nicht sehe, dann wirkt er oft am meisten. Das ist jetzt Erfahrungstheologie von meinem Leben und gleichzeitig sehen wir auch Beispiele in der Bibel. Es geht in Wüstenzeiten. Wie wirkt er? Ich möchte euch sagen, er wirkt zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Vertraue ihm. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Das steht in Psalm 37,5. Das ist schon so ein Psalm, der hat mich seit Corona begleitet mit dem. Ja, der ist sehr cool. Und die Frage ist, vertraue mir Gott, dass er es gut und richtig mit unserem Leben wird machen, egal was passiert. Jesus sagt in Hebräer 2,13, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Also wir wollen eigentlich alles, was uns Vertrauen von Gott wegnehmen will, das sollten wir aus unserem Leben probieren, rauszuschaffen. Und eins möchte ich hier sagen, dann müssen wir nicht Zweifel rausschaffen. Außer Zweifel, die wir den Glauben wirklich angreifen. Aber ich möchte euch jetzt sagen, lasst Zweifel zu. Ich hatte ein Jahr lang in meinem Glaubensleben Zweifel gehabt, stark, dass ich nicht mal geglaubt habe, dass ich gerettet bin. Jetzt darf ich eine starke Identität haben in meinem wunderbaren Jesus. Und ich habe es zugelassen. Ich könnte der Gott fragen, wie viel das ihm Fragen stellen und andere, die ich zugelabert habe. Aber es ist wichtig, lasst die Zweifel zu, redet mit Leuten darüber. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist sie unterdrücken. Irgendwann läuft es dann. Ihr dürft auch zu mir reden. Nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Diesen Vers möchte ich euch zusprechen und euch anspornen und ermutigen, einfach an dem Jesus festzuhalten, egal was in deinem Leben abgeht. Gott ist gut und führt ins Gute. Vertrauen wir ihm. Und Jesus hat auf seinem Weg manchmal auch gelitten und Schwierigkeiten durchgemacht. Er war auch in Versuchungen, weil er eben ganz Mensch war. Und auch wir erleben manchmal Schwierigkeiten oder sind irgendwie ja, in Versuchung unterwegs oder wir leiden. Und da möchte ich noch sagen, es ist eine Realität des Lebens auf dieser Welt. Wir werden nicht ohne Leiden durchkommen. Das ist nicht möglich. Früher oder später wird es dich nehmen. Es ist einfach eine Realität. Und darum sind wir zusammen als Geschwister unterwegs und unser Bruder Jesus ist auch dabei. Aber Jesus versteht eben uns Menschen, weil er das Gleiche hat durchgemacht. Und er kann mit uns mitfühlen. Er kann sich in uns hineinfühlen, weil er kennt, wie es ist. Und weil Jesus ganz Gott ist, kann sich auch Gott in uns hineinfühlen und uns verstehen. Werfen wir unsere Sorgen und unsere Lasten und unsere Ängste auf den Jesus, weil er sorgt für uns. Das steht im 1. Petrusbrief 5,7. Und eben, tauschen wir vielleicht, wenn ihr schon länger Sachen in eurem Herzen habt, die euch Angst machen, wo ihr merkt, das ist etwas, das ich eigentlich vergrabe, aber eigentlich prägt es mein Leben. Vielleicht auch im Unterbewusstsein. Redet doch mit einem guten, vertrauten Freund darüber. Redet doch mit Gott darüber, was hilft auch mit Menschen, darüber zu reden. Und wie gesagt, ihr dürft auf mich zukommen, ihr dürft auf andere von der Gemeinde zukommen. Hey, getrauen wir uns, schwach zu sein. Wir müssen nicht stark sein. Er ist schon genug stark. Und ihr dürft euch auch bei unserem Seelsorgeteam melden. Wir, so cool, wir sind Seelsorgeteam von Pfim. Ihr dürft euch auch dort melden. Seid euch nicht schade, so Sachen zu machen. Das sind Prozesse, die euch Heilung bringen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder in die Seelsorge muss, überhaupt nicht. Wenn du glücklich und zufrieden bist, yes, genieße es, gang vorwärts. Aber wenn du da bist und eigentlich Sachen in deinem Leben hast, die du mal angehen solltest, dann ist heute der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt kommt mir gerade noch etwas in den Sinn. Ein Hauskreis ist auch so ein heilendes Gefäß. Und wenn du vielleicht in keinem Hauskreis bist, darfst du dich auch bei uns melden. Super Sache. Wir erleben das so als Auferbauend in unserem Hauskreis so gut. Und das ist auch so ein heilendes Gefäß, das vorbeugt, dass wir überhaupt in die Seelsorge müssen. Gut. Also, unsere Aufmerksamkeit, das Seelsorgeteam findet ihr natürlich auf unserer Webseite oder könnt ihr uns auch anrufen, das Pfimi-Büro. Unsere Aufmerksamkeit und Hoffnung wollen wir ganz auf Jesus und was in seinem Reich wichtig ist, ausrichten. Ich habe schon gesehen, der Jesus tritt für uns ein. Das ist etwas Wunderbares. Und weil Jesus für uns eintritt, dürfen wir es gesorgt geben. Jesus guckt schon. Und weil sich das ganze Leben schlussendlich um den Jesus dreht, ob es der Mensch will oder nicht, schlussendlich am Ende werden wir dort stehen, was ich vorher erklärt habe, vor dem Richter Gott. Das ist schlussendlich jedes Ende vom Mensch, von dem irdischen Leben, dass er dort wird stehen. Und weil alles um Jesus dreht, wollen wir unsere ganze Aufmerksamkeit vor allem als seine Kinder auf Jesus richten. Und alle anderen, die ihn noch nicht kennen, dürfen langsam die Richtung zu ihm richten. Und was Jesus für uns hat da, das soll uns mit Hoffnung und Stolz erfüllen. Nicht das, was wir für ihn tun oder irgendwie erleben, sondern das, was er für uns hat da, soll uns mit Hoffnung, Stolz und Freude erfüllen. Mir ist ein Bibelvers aus Offenbarung 3,20 in Sinn gekommen. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Und auch in Hebräer 3,7,8, darum bin ich auf die Offenbarungsstelle gekommen, dort steht, wenn du heute meine Stimme hörst, dann verschließ dich seinem Reden nicht. Der Gott gibt alles, wie ich vorhin ein bisschen beschrieben habe vom Hebräerbrief, dass er uns aus der Sünde retten kann, dass er uns nach sein kann, dass er Gemeinschaft mit uns haben kann. Und ich möchte noch kurz eine Geschichte aus Johannes 21, 1 bis 9 mit euch teilen und euch einfach ein paar Erkenntnisse weitergeben, die Petrus mit Jesus und ein paar Jüngern erlebt hat. Und ich habe nicht Zeit, die Geschichte zu erzählen. Ich werde einfach ein paar Erkenntnisse weitergeben. Ihr könnt sie nachlesen in Johannes 21, 1 bis 19. Und zu Bahnen, es sind drei Punkte. Und zu Bahnen wird es vielleicht direkt ins Leben hineinsprechen. Und dann nehmt das für euch wie mit. Gott holt uns dort ab, wo wir genau sind. Vielleicht auch mitten im Alltag. Und Jesus ist am Ufer, die Jünger sind fischen, und Jesus ist am Ufer, hat er gewartet und hat ein Gemeinschaftsmahl vorbereitet gehabt. Vorher war es schwierige Zeit, Jesus ist gestorben und verstanden, ihr Retter weg, sie waren verwirrt, der Petrus hat versehen, ein Riesentheater. Die sich wahrscheinlich die nicht mehr gewusst, wo oben und ist, die Seele hat gesponnen und alles so. Und dann kommt Jesus, ist da am Fischen brätle, mit Brot da. Und sie sind fischen, oder? Ja. Und das zeigt mir, wie Jesus sucht Gemeinschaft mit uns Menschen. Und er gibt alles dafür, dass er uns um mich begegnen kann, um mich zurück auf die Linie holen. Er gibt alles und holt uns in der richtigen Zeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort ab. Und nach einem Gemeinschaftsmahl hat dann Jesus eine Berufung über das Leben von Jesus. Über das Leben, Gott hat die Berufung über Jesus gesprochen. Jesus, über, genau, Jesus hat Berufung über das Leben von Petrus ausgesprochen, weide meine Schafe. Er hat ihn zu einem prägenden Leiter berufen. Und er hat das dann gemacht, wo der Petrus versät hat, eben ihm seine Seele unter oben gesehen, hat ihn dort abgeholt. Und wo der Johannes hat dann Jesus erkennt am Ufer, und was macht der Petrus? Er wirft den Mantel über sich und kumpelt ins Wasser. Also wieso er den Mantel drüber wirft, das weiß ich auch nicht. Aber, oder macht ihr das auch so, wenn ihr gerade den Mantel drüber rein? Keine Ahnung, aber das hat er immer gemacht, das hat etwas mit dieser Kultur zu tun. Ist er reingekumpelt und ist sofort zu Jesus geschwommen. Als er Jesus erkannt hat, ist er geschwommen. Tack! Und das gefällt mir an Petrus. Und die Frage ist, was machen wir in unserem Leben, wenn wir etwas von Jesus erkennen? Wenn wir merken, das Wort Gottes jetzt klingt etwas an, oder der Heilige Geist spricht etwas an, wo wir ganz genau, nicht so, ist es echt, ist es nicht, sondern wenn ich merke, wenn der Gott redet, dann redet er in einer Gewissheit ganz klar. Was machen wir denn? Gehen wir in die Richtung, wo wir denken, dass jetzt der Heilige Geist oder das Wort Gottes geredet hat, wie etwas innerlich anklingt, springen wir ins Wasser und treffen wir Entschädigung, wie das der Petrus hat gemacht. Weil schlussendlich möchte Gott einfach Begegnungsmomente schaffen, wo er Gemeinschaft mit uns haben kann und wir mit ihm, wo wir am Tisch sitzen können und zusammen essen können. Und da braucht es so Begegnungszonen in unserem Alltag, so Oasen. Und die Frage ist, wo sind die Oasen nach deiner Art in deinem Leben, wo du zur Ruhe kannst kommen, du Gott kannst begegnen, das Wort Gottes kannst wirken. Wo sind die in deinem Leben? Und dann ist mir der Vers in den Sinn gekommen, erdeck dir den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Psalm 23. Auch wenn Sachen schief laufen, er will mit uns Gemeinschaft haben. Uns den Tisch decken, auch wenn es nicht gut läuft. Und ich glaube, dass Gott heute ein paar persönlich ruft, sich neu auszurichten. Und vielleicht auch, dass er Berufungen in ihr Leben ausspricht oder verändert oder bestätigt. Und unsere primäre Berufung ist ja, dass wir mit dem Jesus in Beziehung leben. Das wissen wir ja, Gemeinschaft mit dem haben. Und dann gibt es noch so spezifische Berufungen. Hey, jedes von euch ist so einzigartig und wertvoll und hat so spezifische Begabungen und Leidenschaften von Gott geschenkt bekommen. Und vielleicht bekommst du heute etwas aufs Herz, wo du drin, darfst investieren in sein Reich. Und ich würde mal behaupten, Gott beruft uns für das, wo wir Leidenschaft haben und Begabung haben. So hat er uns geschaffen. Und die Frage ist, was ist deine Berufung? Was hat dir Gott für eine Leidenschaft und für eine Begabung gegeben? Und falls du irgendwie jetzt denkst, oh, ich weiß es gar nicht genau, ich kann doch nichts und sowieso, dann melde dich doch bei mir. Ich habe so ein Leidenschaftsprofil entwickelt. Das ist wirklich cool. Ich bin selber begeistert davon. Schon eine Begabung, die mir Gott geschenkt hat, die anderen Berufungen und Leidenschaften zu entdecken. Und dann darfst du auf mich zukommen. Es gibt so ein Stündchen zu mit mir ein bisschen austauschen. Am Schluss ist es ein super Resultat. Es haben schon ein paar Jugendliche gemacht. Und alle haben mir eigentlich ein begeisterndes Feedback gegeben. Darum, wenn du dich hier herausfordern willst und in deine Berufung und Leidenschaft hineinwachsen, melde dich doch bei mir. Das ist wirklich eine coole Sache. Ich bin Fan davon, habe selber alle Freude, das zu machen. Und das ist eben wichtig. Merke, das ist meine Leidenschaft. Ich möchte euch gerne, dass ihr euren Leidenschaften könnt dienen. Viele machen das sicher schon, aber wenn du merkst, dann komm zu mir. Und falls du in deinem Leben merkst, dass du mit dem Jesus noch nicht ganz, so ganze Sachen hast gemacht, dann möchte ich dich ermutigen, heute mit dem Jesus ganze Sachen zu machen, auf seine Stimme zu hören und ihm dein ganzes Herz hergeben, jedes Zimmer, jeden Themenbereich. Wisst ihr, wir können auch mit Jesus unterwegs sein und gleich Sachen hier verborgen haben, wir Jesus nicht hergeben. Und ich glaube, die verschütteten Brunnen, die sollten heute aufgesprengt werden, dass wir sagen, Jesus, und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich habe zu Jesus mal gesehen, du kannst in meinem Leben tun und machen, was du willst, oder einfach Heilig Geist, ob ich 2 Meter am Boden fliege oder normal auf da rumlaufen, du darfst mit meinem Leben machen, was du willst. So. Das hat mich so befreit, dass keine Ahnung, wieso ich es gebetet. Aber es ist ja meistens so, wenn Gott wirkt, hat man keine Ahnung. Wir haben mal im Vorstand, wo wir so einen Vorstandsvisionsmorgen hier hatten, immer gesehen, wenn Gott wirkt, keine Ahnung, kommen wir nicht raus. So geht es mir oft, wenn Gott wirkt. Keine Ahnung, irgendwie bin ich irgendwie dabei, aber gleich habe ich nichts damit zu tun, aber er wirkt. Super. Und wenn wir ihm jeden Themenbereich von unserem Leben hergeben und auch jedes Zimmer, dann dürfen wir eben das Gemeinschaftsmahl mit ihm feiern und nach bei ihm sein. Und wenn du mit Jesus ganze Sachen möchtest machen, oder vielleicht heute auch das erste Mal, oder mit dem Jesus noch gar nie so richtig connected, in Kontakt gekommen, dann darfst du einfach zu ihm beten, vergib mir, wo ich nicht nach deinen Wegen gefragt habe oder nicht nach deinen Wegen gelaufen bin. Ich möchte zu dir umkehren, komm du in mein Leben. Danke, dass du meine Sünden vergisst. So etwas kannst du beten. Du darfst dann auch zum Gebetsteam hinterher gehen. Wenn du ganze Sachen machen mit Jesus, einfach Sachen willst, festmachen oder auch das erste Mal Jesus in dein Leben einladen willst, darfst du gerne das mit einem Freund machen. Ich würde dir vorschlagen, mit jemandem zu machen, das schon für dich alle einzigen, oder das schon hinter ins Gebet gehen. Und so kommt dann der Heilige Geist in dein Leben. Er nimmt Wohnung und er fängt dich von innen gegen aussen anfangen zu verändern. Und es kommt eine Ruhe und ein Frieden in dein Herz, der eben tiefer geht. Das ist nicht so oberflächlich, das geht tiefer. Das ist eine Gewissheit. Und vielleicht bist du schon eben mit dem Jesus unterwegs und es ist bei dir dran, noch ein paar Sachen loszulassen, dass Gott Neues erschaffen kann. Und dann darfst du das auch heute Morgen machen, die Sachen loslassen, weil wenn wir loslassen, hat es Platz für Neues und dann kann Gott wie Neues schaffen. Und wenn wir mit dem Jesus auf diesem Lebensweg unterwegs sind, dann ist das eine Ruhegarantie, eine Sicherheit, eine Versicherung auf Lebzeiten in alle Ewigkeiten. Und wie gesagt, das sind nicht oberflächliche Gefühle. Das ist eine tiefe Gewissheit. Weiter Hunger nach Wachstum. Wir wollen zu geistlich reifen Müttern und Vätern heranwachsen und andere zu geistlich reifen Müttern und Vätern hinbegleiten. In Kapitel 4,2 vom Hebräerbrief steht, dass zum Hören muss Glauben dazukommen. Also wenn wir etwas von Gott hören, dann muss Glauben dazukommen, dass wir eigentlich das, was wir vertrauen, dass sich das in unserem Leben wie zeigt, dass wir das näher oder dass wir oder nah leben auf das, was wir vertrauen. Und wir wollen nicht träge sein, sondern wir wollen aufstehen und leidenschaftlich und hungrig für den Jesus sein. Und Trägheit bedeutet so ein bisschen Lustlosigkeit, Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit, Faulheit, Uninteressiertheit. Und das Gegenteil sollten wir sein. Leidenschaftlich, hungrig, feurig, interessiert, investieren, so. Das wäre so das Gegenteil. Und die Hebräer hatten ein kleines Problem, weil jetzt der Jesus kommt und sie nicht weitergehen und bei den Gesetzen bleiben hängen, dass sie ein bisschen lau werden, uninteressiert, ein bisschen nörgeln. So. Und durch unser Unterwegssein im Leben mit Gott sollen wir immer wie mehr lernen, durch Erfahrung lernen, unser Leben so gestalten, wie es von Gottes Wort her gut und richtig ist. Und das Ziel ist es, dass wir nicht nach unserer Bekehrung sagen, so, jetzt ist es erledigt, sondern dass wir weiter im Glauben wachsen und zu geistlich reifen Vätern und Müttern werden. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, was, ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter? Doch nicht. Und ich möchte dir eh sagen, du musst es nicht dir zutrauen, dass du dir zu dem machst, das schaffst du nicht. Sondern du musst es Gott zutrauen, dass er es in dir macht, dass er dir zu einer geistlich reifen Mutter oder geistlich reifen Vater macht. Und vielleicht denkst du, oh, nein, noch anderen etwas weitergeben oder so. Sogar im Es zu Es hast du wie Angst, hey, Gott ist der, was in dir kann bewirken kann. Wir sollen uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört, steht in Hebräer 6,1. Und ja, jetzt das noch so ein bisschen der Schlussteil. Ich habe anhand von Hebräer 5,11 und Hebräer 6,3 und eben dieser Reveal-Studie, die wir gemacht haben, wo die Wachstumsstufen beschrieben sind, habe ich so drei Schritte zusammengestellt, die uns zeigen, was so in welchem Schritt wie dran könnte sein, dass wir im Glauben wie weiterkommen. Und du kannst ja den selber einstufen, wo du bist, und das dir dann irgendwo so ein bisschen, vielleicht zu Herzen nehmen und vielleicht auch praktisch umsetzen in deinem Leben. Und es zeigt auch, was in welcher Stufe so ein entwickelt wird, welche Glaubensmerkmale. Gut, Schritt 1 ist, hungrig sein und Interesse zeigen und Ideen investieren. Das ist am Anfang, so ein bisschen, wenn man frisch im Glauben ist, ist das wichtig, eben das Gegenteil von Träge. Dann ist man vielleicht zwar noch nicht träge, das kommt vielleicht erst später. Sollte eigentlich nicht sein, aber ja. Und Grundüberzeugungen werden entwickelt, dass wir ja eigentlich Grundüberzeugungen vom Glauben werden entwickelt. Und was am Anfang auch wichtig ist, oder allgemein wichtig ist, ist, dass wir in Dienste und in Mitarbeiterschaft hineinwachsen, dass wir uns für anfangen investieren. Das ist nicht das Wichtigste und gleich es ist ein Pfeiler, der hilft, im Glauben zu wachsen und weiterzukommen. Aus jedem Schritt so, aber am Anfang besonders. Irgendwo ein bisschen mitschaffen. Der Schritt 2 ist dann mutig unterwegs sein und Erfahrungen sammeln. Es werden regelmässig geistliche Übungen praktiziert. Das heisst eben so eine Oase. Begegnungsmomente mit Gott, mit dem Wort Gottes, Gebet, mit anderen Menschen. Und dann habe ich sonst noch ein paar weitere Tipps, nämlich mit im Leben drin einfach mit Gott und Menschen unterwegs sein. Mit ein bisschen sympathischeren Menschen und mit solchen, die einfach manchmal auf den Wecker gehen. Und einfach nicht gleich, wir sind so unterschiedlich. Und das ist Charakterbildung. Und dort kann es passieren, dass wir einen Groll bekommen entweder, und dann gehen wir in die falsche Richtung, dann werden eher Fleischesfrüchte gebildet und nicht Geistesfrüchte. Hingegen, wenn wir die Sache angehen, und das kann man eben genau gut machen mit Menschen, die einem vielleicht nicht so sympathisch ist, wo man ein bisschen Reibungen hat, dann gibt es super Charakterbildung oder Geist Gottes überkommt den Raum, Geistesfrüchte zu bilden. Und dann geistliche Freundschaften. Mit Freunden austauschen, Herz teilen und vielleicht auch mit einem Mentor, jemand, der etwas weiter ist im Glauben. Das ist etwas, das hilft. Ich denke, gerade in dieser Phase wichtig ist, so für einen Schritt noch weiterzukommen. Am Anfang ist die Begleitung natürlich auch wichtig. Dann der Schritt 3, da wird man dann vielleicht eher zum Mentor oder zum Begleiter. Wächst mit Reife rein. Man ist fest verwurzelt in der Identität von Jesus, in den Grundwahrheiten des christlichen Glaubens. Die Identität geht nochmal ein bisschen tiefer. Und man kommt dann auch dazu, dass man einfach selbstlos in Liebe lebt, immer wie mehr. Und dass man das ganze Leben für Jesus einsetzt. So jeden Raum kannst du haben, alles. Und man will, oder hat den Wunsch, Gott tiefer kennenzulernen. Und eine Frucht von einem reifen Christ ist eben, dass er Liebe lebt. Und die Liebe geht schlussendlich so weit, dass sie ihr Leben hergeht für den Nächsten. Also, jetzt erst gedacht, bin ich ein bisschen naiv, aber ich glaube eben, dass Gott durch den Heiligen Geist das bewirken kann, dass wir bereit sind, unser Leben für unsere Feinde sogar herzugeben. Das ist das, was Jesus ja gemacht hat. Er hat das Leben hergegeben, wo wir noch Sünder waren. Und Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Und dem Jesus und seiner Liebe, der will mir Raum geben unter uns. Und jetzt zum Schluss kommt noch ein Zuspruch von Gott, unserem Vater, der uns nie im Stich wird lassen. Und da habe ich, jetzt muss ich dort gucken, das habe ich aus Hebräer 13, 5 bis 6. Dort steht, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Wir sollen an Gott festhalten und ihm vertrauen. Er ist immer der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Steht in Hebräer 13, 8. Ich werde zum Schluss noch kurz zusammenfassen. Gott ist gross, ist interessiert an uns Menschen und sucht uns Menschen. Das hat er alles da, dass er mit uns Menschen in Kontakt treten kann. Er ruft alle Menschen dazu auf, die Erlösung von ihm anzunehmen, was er für uns vollbracht hat. Gott ruft und wir Menschen sollen ihm antworten und ihm vertrauen. Unsere Aufmerksamkeit soll Jesus und dem, was in seinem Reich wichtig ist, gehören, sodass wir ganze Sachen mit ihm machen. Wenn wir auf diesem Lebensweg mit Jesus unterwegs sind, dann ist das eine Ruhegarantie, eine Sicherheit, eine Versicherung für auf Lebzeiten für alle Ewigkeiten. Auch wenn wir schon gläubig sind, wenn wir weiter hungrig nach Wachstum sind und zu geistlich reifen Vätern und Müttern heranwachsen. Der Gott, der uns nie wird im Stich lassen. Kommen wir nochmal zu der Einstiegsfrage zurück. Lohnt es sich, an Jesus festzuhalten und ihm zu vertrauen? Nach ein paar Jahren Lebenserfahrung mit Jesus, durch Höchst und Tiefst, kann ich nicht anders als Ja sagen. Der Paulus sagt in Epheser 3,1, wenn ich mir das alles vor Augen male, wo ich euch jetzt vor Augen gemalt, was der Jesus hat da, kann ich nicht anders als vor Gott niederzuknien. Und da spürst du richtige Ehrfurcht. So. Ich kann nicht anders als vor dem Gott niederzuknien. Was so wunderbar ist. Und ich jetzt so ein bisschen ansatzweise probiert zu sagen, wie der Hebräerbriefschreiber, ich will nicht sagen, er will euch nachsehen, er will, er hat alles gegeben. So, das habe ich euch auch probiert. Und ich hoffe, es ist etwas angekommen in eurem Herz. Und sonst soll es der Heilige Geist noch bewirken, ich kann es eh nicht. Und für mich ist ganz klar, auch gerade den Hebräerbrief, den ich gelesen habe, und ich meine Identität noch mal entdecken durfte, Jesus, für mich ist ganz klar, ja, ja. Und du musst die Frage für dich selber beantworten. Das kann ich dir nicht abnehmen. Aber ich habe mich entschieden, ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will loben meinen Gott, solange ich bin. Ich lade Jesus um keinen Preis los. Komme, was wolle. Um keinen Preis. Vielleicht bist du heute hier und hast dir genau die Frage oder stellst dir die Frage schon länger. Soll ich den Jesus loslassen? Soll ich ihm den Rücken zukehren? Das habe ich spezifisch auf das Herz bekommen. Ich werde dir heute sagen, lass den Jesus nicht los. Und ich sage es wirklich fast mit Tränen in den Augen. Lass den Jesus nicht los. Wende dich nicht von ihm ab, sondern vertraue ihm neu. Lass den Jesus nicht los. Halt an ihm fest und vertraue ihm. Wir sollen entschlossen am Bekenntnis festhalten. Und in diesem Zusammenhang vom Bekenntnis steht in Hebräer 4,14 mir doof in Sinn gekommen. Jetzt kommen noch ein paar spezifische Sachen, die ich wieder Eindruck hatte heute Morgen. Vielleicht bist du schon länger im Glauben und du hast schon länger überlegt, sollst du dich taufen. Und vielleicht ist es heute daran jetzt entschieden, dass du dich taufen lässt. Oder vielleicht bist du neu im Glauben und dann, wenn wir zu Jesus gehören, dürfen wir uns taufen und das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennen, dass wir zu Jesus gehören. Es ist wie eine Ehe, die wir schliessen. Man kann es im Herzen so machen, aber es ist wie ein öffentlicher Akt, dass man für immer und ewig zusammenbleibt. Und du darfst dich auch gerne bei uns melden oder sonst bei einem Leiter, wenn du diesen Schritt machen willst. Jetzt noch etwas für den Sommer oder für nächste Woche, wie auch immer. Auf unserer Webseite ist jeden Sonntag eine Andacht aufgeschaltet, einfach von der Predigt, wo man einen Bibeltext durchlesen kann, über den nachdenken und auch Gebet drinnen, sonst noch Anmerkungen. Und das geht darum, um die Predigt noch etwas zu vertiefen, das, was man hier gehört. Und ich möchte dich ermutigen, in der Sommerzeit vielleicht mal einen Brief von der Bibel zu lesen. Vielleicht auch gerade den Hebräerbrief. Und da hilft es manchmal, wenn man die Einleitungsfragen anguckt. Da geht es ein bisschen darum, was ist das Umfeld, wer ist der Verfasser gewesen, wer der Empfänger, was ist das Zweck und Ziel von diesem Brief. So ein bisschen so. Und das hilft manchmal, für gewisse Sachen einzuordnen. Und das ist die Studienbibel gut. Ich habe dann noch, als ich im Zug gefahren und Kapitel für Kapitel habe gelesen, habe ich die Studienbibel gelesen. So eine riesige Bibel, das war halt super gewesen. Da fragen sich alle, was macht echt der. Da ist zum Beispiel die Studienbibel Stamps, das ist die Pfimi-Studienbibel, die könnt ihr zum Beispiel euch posten. Jetzt gehe ich da noch weiter, da seht ihr sie. Oder Begegnung für jeden Tag, neues Leben, Studienbibel, die ist eher so ein bisschen praktischer so, genau. Und die ist vielleicht eher ein bisschen theologischer, die Stamps. Auf der Webseite findet ihr eben die Andacht bei uns und ich habe noch zwei Dokumente aufgeschaltet. Die zehnte ist so eine Bibelentdeckungsvariante, wo man für sich selber die Fragen kann beantworten, aber man kann auch in Gruppen zusammen wieder darüber austauschen. Das könnt ihr holen. Und dann habe ich noch so ein paar Anmerkungen zum Hebräerbrief aufgeschaltet. Wenn ihr den Hebräerbrief in der Ferien durchlesen wollt, helfen so die paar Einordnungen. Gut, dann wünsche ich euch viel Zeit in euren Oasen, auch gerade im Sommer, wenn ihr auch Ferien habt. Und ja, dass ihr so einen Brief vielleicht könnt lesen könnt. Vielleicht macht ihr das schon, vielleicht noch nie gemacht habt. Seid da mal ein bisschen unterwegs. Jetzt wollen wir noch in eine Zeit reingehen, wo wir einfach Gott eine Antwort geben, wo wir auch mit Gott reden, das, was bei uns angeklungen hat, irgendwie ja, vor ihm bewegen, dass er auch zu uns reden kann und ihm auch eine Antwort geben kann. Und vielleicht kann die heute Gebetsdienst haben, wäre vielleicht cool, wenn die jetzt schon dahinter gehen würden. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich brauche ein Gebet oder mir hat etwas angesprochen, ich möchte mit Jesus ganze Sachen machen, ich möchte ihm diesen Bereich hergeben, möchte die Entschädigung treffen, wenn du es festmachen möchtest, dann darfst du einfach ja, darfst du dahinter gehen, von mir aus gesehen rechts, von euch aus gesehen links. Und darfst ihm eine Antwort geben. Und falls du irgendwie noch ein passendes Zeugnis hast, jetzt zu dem, was ich erzählt habe, oder sonst einen Eindruck, dann darfst du auch vorher zu mir kommen. Dann gehen wir in die Lobpreis oder in das Lied noch rein.